Wer von uns ist echt schon mal zu Unrecht kritisiert worden? Wahrscheinlich jeder. Oder gar zu Unrecht verdächtigt? Unrecht erfahren, dann kennst du das Gefühl von Ohnmacht. Wenn einem Unrecht angetan wird und man einfach wie nichts machen kann. Das Leben in dieser Welt, das wissen wir, glaube ich, alle, ist nicht immer schön und einfach. Manchmal ist es brutal. Ungerecht. Und was machen wir mit solchen Erfahrungen? Um das geht es heute. Vielleicht ist jemand da, der ist beim Erbe übergangen worden. Beim Kauf über den Tisch gezogen. Und du musst erleben, wie Unwahrheiten über dich in Umlauf gebracht worden sind. Bloßgestellt von einem Vorgesetzten, gemobbt im Team, vielleicht sogar Missbrauch erfahren, schlimme Erfahrungen. Was machen wir damit? Und das ist jetzt gerade so ein bisschen ein Break von der wohltuenden Gegenwart Gottes. Und wir landen im Leben, im Alltag, so wie das Leben mit uns manchmal umgeht. Und es ist mir bewusst, dass das ein schwieriges Thema ist, weil wer Schlimmes erlebt, hat oft gar keine andere Wahl und weiß sich nicht anders zu helfen, als so ein Erlebnis irgendwie einzukapseln und wegzuschliessen. Das innerste hinten in seinem Herz. Was soll man sonst machen? Vielleicht hast du gelernt, solche alten Geschichten einfach möglichst zu ruhen. Einen weiten Bogen drum zu machen. Weil sonst der Schmerz, die Wut, die Ohnmacht wieder aufbricht. Und die Reaktion ist ja mehr als verständlich. Aber ich glaube, Gott hat eine andere Vision für unser Leben. Das Evangelium handelt von Wiederherstellung und von Freiheit. Jesus, wo Jesus angefangen hat mit seinem Dienst, hat er gesagt, der Geist Gottes ruht auf mir und ich komme jetzt mit der Botschaft, dass die Gefangenen sollen frei sein. Und was hat Jesus da gemeint? Hat er von Häftlingen gemeint, die hinter den Gitterstab hocken? Kaum, weil einmal zumindest in seinem Dienst hat man nachher nichts gesehen, dass er Gefängnis gestürmt hat und die Türen aufgesprengt, sondern er meint mich und dich. Wo wir gefangen sind in Sünde, gefangen in Sucht, gefangen in Minderwertigkeit, aber vielleicht auch gefangen in genau solchen schlimmen Erfahrungen, die unserem Leben eine andere Richtung gegeben haben. Und Jesus will uns rausführen in die Freiheit. Und eigentlich verstehen wir, warum das wichtig ist. Würdest du auch zustimmen, wenn wir Unrecht erfahren, dann schlägt das eine Wunde in unser Herz. Wir sind verwundet, wir werden verletzt. Und wenn die Wunde nicht heilt, dann können wir uns zwar an Schmerz gewöhnen und einen Umgang damit finden. Ich meine, viele Menschen haben auch körperliche Schmerzen, chronische Schmerzen und müssen irgendeinen Umgang damit finden. Man kann sich auch an seelische Schmerzen gewöhnen, in Anführungszeichen, indem man einfach einen Umgang damit findet und weiss, das gehört zu meinem Leben. Aber eine Wunde, die schmerzt ja nicht nur. Eine offene Wunde ist auch anfällig für eine Entzündung. Die Bibel hat hier ein eingängiges Bild. Wegen dem habe ich hier nicht Blumen mitgebracht, sondern Unkraut. Löwenzahn, den ich ausgegraben habe, um Gewäsche im Keller. Und ihr seht die bittere Wurzeln. Das ist das Bild, das die Bibel braucht. Die Bibel redet davon, dass in unserem Leben eine Wurzel vor Bitterkeit wachsen kann. Wie eine Giftpflanze voller Bitterstoff, die uns als Menschen selber bitter macht. In unserem Leben Unheil anrichtet. aber die Bitterkeit um sich greift und die Beziehungen um uns herum verletzt. Ja, jeder von uns, der schon mal gejettet hat, kennt die Herausforderung von dem. Man kann zwar problemlos oben das grüne Zeugs abreißen, aber weil man nie die ganze Wurzel verwischt, kommt das kleine Zeugs immer wieder. Und genau das ist das Bild, das die Bibel braucht. Erlittenes Unrecht ist ein Einfallstor für Bitterkeit in unserem Leben. Dass so eine Pflanze wächst. Und klar merken wir das. Und klar reissen wir die Blätter immer wieder weg. Und trotzdem wächst es immer wieder nach. Es kann sich ganz unterschiedlich äußern in unserem Leben. Denn Menschen werden hart. Ist ja klar, es ist Selbstschutz. Hart sich selber gegenüber, aber auch hart anderen gegenüber. Andere werden zynisch. Die können keine engen Beziehungen mehr zulassen in ihrem Leben. Und vielleicht spürst du das in dir. Und vielleicht nervst du dich selber darüber, wie du immer wieder reagierst, Bitterkeit versprühst, obwohl du das gar nicht willst. Immer wieder ausreissest. Aber weißt du was? Es braucht eine konsequente Wurzelbehandlung. Es ist nicht einfach ein, in Regel, bei Gott ist alles möglich, aber in Regel ist es nicht einfach ein Gebet und nachher sind wir frei, sondern es braucht Heilung. Und vielleicht denkst du, ja genau wegen dem, genau das ist der Grund, warum ich die Erlebnisse eingekapselt habe und das Hinterste in meinem Herz versteckt. Ich lasse dich ein, lassen wir uns dienen vom Wort Gottes. Und uns Mut machen, zu Jesus zu kommen. Weil mit der Hilfe von Jesus können wir die Wurzeln ausreißen. Und das ist die Vision Gottes über unserem Leben. Das, was er tut. Das wäre wunderbar. Wenn Jesus unsere Wunden heilen kann, dann ist auch eine wesentliche Grundlage geschaffen für die geistliche Reife, die Pascal Rohrbach vor 2 Wochen darüber geredet hat. Das ist fast Voraussetzung. Wegen dem Thema schützt dein Herz vor Bitterkeit. Wie kann das gehen? Ja, Unrecht ist in der Bibel immer wieder ein Thema. Logisch, die Bibel redet ja unser Leben und unser Leben ist geprägt von Unrecht. Aber wenn man nach einem Beispiel suchen würde, wer hat denn besonders viel Unrecht erlebt, ja früher oder später landet man beim Josef. Die meisten kennen sicher seine Geschichte. Ich möchte sie kurz rekapitulieren, um nachher auf das aufzubauen. Ihm war ja klar, dass er mit seinen Brüdern nicht Best Friends war. So offensichtlich ist er bevorzugt worden von seinem Vater, der Lieblingssohn, überbehütet. Er hat sich auch nicht immer ganz geschickt verhalten, das muss man dir auch noch sagen. Aber ich vermute, er war sich nicht bewusst, wie tief der Neid und der Hass sich in den Herzen von seinen Brüdern eingefressen hat. Seine Brüdern sind mit dem Vieh umgezogen und solche Unannehmlichkeiten hat man ihm natürlich nicht zugemutet. Viel zu unbequem, viel zu gefährlich. Er hat daheim verbleiben. Und wenn er seine Brüdern soll besuchen und sie ihn von weitem gesehen haben, ist das Gelegenheit, um ihm mal eine Lektion zu erteilen. Und die Dynamik entwickelt so einen unheilvollen Drall, dass plötzlich der Gedanke aufkommt, komm, wir machen einen kurzen Prozess mit dem. Dann sind wir ihn einig, ein für alle Mal los. Sie packen ihn, werfen ihn in die austrocknete Zisterne. Und nur der Älteste nimmt sich vor, nicht zum Letzten zu gehen. Eine Lektion ist gut, aber irgendeinmal möchte er dann wieder rausziehen. Aber als er zu dieser Zisterne kommt, ist sie leer. Und seine Brüder werfen ihm ein paar Münzen zu, rauben die Anteil. Eine Karawane ist vorbeigekommen und wir haben ihn verkauft als Sklave nach Ägypten. Von den eigenen Brüdern verkauft. Wie hat er sich gefühlt? Vielleicht hat er gedacht, lieber hätten sie mit dieser Zisterne verdursten lassen, als Sklave ein Leben lang an Willkür von einem brutalen Besitzer ausgeliefert zu sein. Wie steckt man so ein Unrecht weg? Was hat das für eine Wunde geschlagen in seinem Herz? Die eigene Familie. Und das war ja erst der Anfang. Der Fleiss und Geschick, Loyalität und weil die Hand von Gott auf ihm ruht, kann er sich aufschaffen. Er bringt es bis zum Verwalter. Und ihr kennt die Geschichte. Die Frau von seinem Herr wirft das Auge auf ihn, sucht Affären. Täglich bedrängt sie ihn. Und Josef probiert auf Distanz zu bleiben. Und eines ist allein im Haus. Er muss sich richtig losreißen. Und die Frau, so beleidigt durch die Rückweisung, die sie erfahren hat, schäumt vor Wut, schreit um Hilfe. Und der Diener, der an eilen, erzählt sie, der Josef, der hat sich an mir vergeben. Und es ist ja klar, dass sich für die Wahrheit niemand interessiert. Wer hört denn auf einen Sklave? Wer hat ihm geglaubt? Er landet im Gefängnis. Ausländer, Sklave, im Gefängnis. Kann es noch tiefer gehen? Und das erste Unrecht schmerzt so sehr, weil der Verrat von den eigenen Brüdern ist gekommen. Und das zweite Unrecht ist auf eine andere Art genau gleich dramatisch. Er ist im Gefängnis, nicht weil er etwas Falsches gemacht hat, im Gegenteil. Er ist im Gefängnis, weil er das Richtige gemacht hat. Wie bitter ist das? Und so hockt er dort. Und wenn man denkt, weiter runter kann es ja nicht mehr gehen. So geht es mit Gefängnis einfach noch weiter runter. Nach einiger Zeit nämlich kann er einem Mitgefangenen, einem Vertrauten vom Pharao einen Dienst erweisen. Und zum ersten Mal im Gefängnis keimt so etwas auf wie Hoffnung. Leg ein gutes Wort ein beim Pharao. Ich bin nämlich unschuldig. Geht er ihm mit auf den Weg. Und was macht der Mundschenk? Was macht er? Er macht gar nichts. Er vergisst es einfach. Wäre ja kein Aufwand gewesen. Wochen vergehen, Monate. Irgendwann ist ein Jahr durch. Und spätestens dann ist auch der Funke Hoffnung definitiv erloschen. Man hat mich vergessen. Das ist vielleicht nicht zu vergleichen mit den zwei anderen Ereignissen in seinem Leben. Aber dort, wo er hockt im Gefängnis, ist auch der Hoffnungsfunke, der irgendwann verglüht und das erneute Erlebnis kennen, kümmert sich auf mich. Ich bin allen egal. Dramatisch. Und es wird noch einmal ein ganzes Jahr gehen, zwei Jahre, nachdem dass der Mundschenk rausgekommen ist, erst in einem äußeren Anlass erinnert er sich an Josef und die Geschichte nimmt er endlich eine Wende. Also wenn einer traumatische Erfahrungen gemacht hat in seinem Leben, wenn einer Unrecht, verletztes Herz gehabt hat, dann der Josef. Dreimal Ohnmacht, Hilflosigkeit, Wunde, die nicht nur mal wieder aufgerissen wird, sondern einfach nur eins obendrauf. Und trotzdem ist der Josef nicht verbittert. Wie hat er das gemacht? Wie hat er können verhindern, dass sich Bitterkeit in seinem Herz einnistert, dass die Wurzel nicht in ihm gewachsen ist? Wie hat er sein Herz geschützt? Und nachdem habe ich den Bibeltext abgesucht. Das hat mich gepackt. Wie ist das möglich? Ich möchte von Josef lernen und ich möchte euch gerne reinnehmen. Der Bericht lässt uns eigentlich nicht in sein Herz hineinschauen. Es ist erzählt, eine recht grosse Flughöhe, in einem hohen Tempo, die Ereignisse, die gegangen sind. Wir wissen eigentlich nicht, wie es ihm dabei gegangen ist. Wie viele Tränen, dass er vergossen hat. Der welchen Zerbruch, dass er gegangen ist. Aber ich bin ganz sicher, das Unrecht hat etwas mit ihm gemacht. Es ist sicher nicht einfach an ihm abperlt. Wahrscheinlich hat es Tage gegeben, wo er sich kaum aufraffen konnte. In Selbstmitleid versunken, zurückgezogen in sein Schneckenhaus, übermannt von Wut, von Rachegedanken. Wir wissen all das nicht. Aber wir entdecken 4 Leitgedanken, die ihn offensichtlich, weil wir kennen den Ausgang der Geschichte, die ihn offensichtlich immer wieder zurückgeführt haben. Die ihn bewahrt haben davon, dass sich die Bitterkeit hat einnisten in seinem Leben. Ich hoffe, du bist auch gespannt und bereit, diese Lektionen zu lernen. Wenn du bis jetzt in deinem Leben nur mit wenig, mit kleinem, geringfügigem Unrecht konfrontiert worden bist, nimm die Lektion mit, um unser Herz auch künftig zu bewahren. Und wenn es dich schwer getroffen hat, wenn die Erfahrungen irgendwo in deinem Herz weggeschlossen sind, ich glaube, dort zeigen uns die Leitgedanken einen Weg zurück, wo wir unseren Selbstschutz aufweichen können und Jesus anlassen, damit wir Heilung und Freiheit erfahren können. Wir kommen zu 4 Leitgedanken. Der erste ist, überlasse Rache Gott. Und gell, die fromme Seele in uns, die zuckt womöglich beim Stichwort Rache geht zusammen. Wie kann man auch nur so etwas denken? Oh ja, ich glaube, wenn es ums echtes Unrecht geht. Nicht einfach vergessen, dir zum Geburtstag zu gratulieren. Sondern etwas, was dich tief trifft. Da ist der Gedanke nicht weit weg. Zuerst kommt Ohnmacht, dann kommt Wut und dann steht das Verlangen nach Rache vor unserer Herzenstür. Unrecht verlangt nach Gerechtigkeit und am liebsten wäre uns Vergeltung. Das Wort Gottes sagt, Gott ist Richter. Er ist der Gerechte. Er richtet Recht wieder auf. Und wegen dem sagt er, überlass die Rache mir. Mein ist die Rache, sagt Gott im 5. Mose 32, Vers 35. Und der Josef hat das verstanden. Er hat sich daran gehalten. Ja, die Geschichte nicht fertig erzählt. Irgendeinmal werden sie als Familie vereint. Sein Vater, seine Brüder kommen auch nach Ägypten. Er sorgt gut für sie. Und dann stirbt der Jakob, der Vater. Und seine Brüder erschrecken und fürchten sich davor, dass jetzt, wo der Vater tot ist, dass jetzt die Rache vom Josef zuschlagen wird. Und der Josef ist erschüttert, als er das wahrnimmt und sagt zu ihnen, fürchtet euch nicht, bin ich etwa an Gottes Stelle? Und hier spüren wir den Leitgedanken. Bin ich an Gottes Stelle? Da ist drin enthalten, Gott sorgt für Gerechtigkeit. Das ist nicht mein Job. Gott macht das. Überlass die Rache Gott. Wenn wir Unrecht erfahren, ist es nicht der Punkt, das Verlangen nach Gerechtigkeit und vielleicht sogar das Verlangen nach Rache zu unterdrücken, sondern der Punkt ist, das Verlangen loszulassen und es Gott zu überlassen. Rächt euch nicht selbst. Das steht im Neuen Testament übrigens. Für alle, die jetzt denken, ja, Altes Testament, schon klar. Im Neuen Testament steht, Römer 12, Vers 19, rächt euch nicht selbst, liebe Freunde, sondern überlasst die Rache dem Zorn Gottes. Denn es heißt in der Schrift, und jetzt kommt das Zitat, das ich schon gebracht habe, das Unrecht zu rächen ist meine Sache, sagt der Herr. Ich werde Vergeltung üben. Überlässt Rache Gott. Es ist nur so, ich kann mir viele Situationen vorstellen, wo ich das, glaube ich, nicht würde schaffen. Wie kann ich das loslassen? Hast du gewusst, dass es in der Bibel Rachepsalmen gibt? Gebet, wo genau das ausdrücken, Herr, greif du ein und schaff du mir Recht. Es sind verzweifelte Gebete vom Unterdrückten. Zum Beispiel Psalm 94. Und wir hören Verzweiflung. Psalm 94. Gott der Rache. Herr, Gott der Rache, strahle hervor. Erhebe dich, du Richter der Erde. Ja, so betet er, der tiefes Unrecht erfahren hat. Und wir dürfen diese Gebete nehmen. Wenn wir es selber nicht schaffen, die Rache Gott zu überlassen, dürfen wir mit diesen Gebeten beten. Und sie führen unseren Weg, wo wir unsere Emotionen ausdrücken, unser Verlangen nach Gerechtigkeit ausdrücken und gleichzeitig an einen Punkt geführt werden, wo wir es loslassen können und Gott überlassen. Erst Leitgedanken, überlass die Rache Gott. Und immer wenn wir merken, dass wir uns wieder in diesen Gedanken vom Zurückzahlen verstricken, dann dürfen wir uns aufmachen zum Kreuz. Und bei Jesus Vergebung suchen. Zweiter Leitgedanke. Halte fest an Ehrfurcht vor Gott und seinen Gebot. Als die Frau von Potiphar versucht, Josef zu verführen, sagt er, wie sollte ich dieses große Unrecht tun und gegen Gott sündigen? Und das beeindruckt mich. Wir spüren, wie er hier geleitet ist von einer Grundüberzeugung. Wäre es nicht naheliegend zu denken, mir ist so übel mitgespielt worden, jetzt spiele ich auch das Spiel. Ich lasse mir die Gelegenheit nicht entgehen. Jetzt will ich mal auf meine Kosten kommen. Jetzt nehme ich mir mal etwas raus. Aber der Josef, haltet fest, wie sollte ich dieses große Unrecht tun? Ich sehe die genau gleiche Haltung beim König David. Als er noch nicht König war, vom Saal verfolgt, in die Enge getrieben. In der Wüste versteckt er sich am Schluss in einer Höhle. Und ausgerechnet dort kommt der Saul rein, weil er aufs WC muss. Das ist ja wirklich eine coole Geschichte. Und sie, die sich da hinter dem Stein ducken, seine Männer und der David, seine Männer küscheln, muss man sagen. Raunen, habe ich mal gesagt, ich weiß nicht, ob das auf Bandage sagt. Küscheln ihm zu. David, deine Gelegenheit, stich zu. Und David hat ja allen Grund, sich zu rächen. Allein aus Neid hat der Saul ihn töten. Und was sagt er? Wie könnte ich mich am Gesalbten Gottes vergreifen? Genau die gleiche Haltung. Ehrfurcht vor Gott und seinen Gebot. Und ich glaube, das ist so ein wichtiger Leitgedanke. Weil wenn wir verletzt sind und unsere Emotionen so unkontrollierbar, um es mal so zu sagen, dann brauchen wir Schutz, dass wir nicht aus den Emotionen raus reagieren. Halte fest an dem Gebot Gottes, der Ehrfurcht vor Gott. Und überall dort, ich möchte wieder das Gleiche sagen, wir merken, ich habe es nicht geschafft, sind wir eingeladen zum Kreuz. Um Wiederherstellung zu empfangen. Ja, zwei Leitgedanken haben wir. Und ich finde beide enorm herausfordernd. Es braucht viel Gelassenheit, viel Coolness. Wie kann man in so einer emotional aufgeladenen Situation so cool bleiben? Im Unrecht kann man doch nicht gelassen sein. Ich glaube, menschlich gesehen nicht. Aber der Josef hat eine dritte Leitüberzeugung, die ihm hilft, zur Ruhe zu kommen und loszulassen. Er vertraut darauf, dass Gott über allem steht. Er vertraut darauf, dass Gott trotzdem ans Ziel kommt, trotz dem Unrecht. Gott heisst das Unrecht nie gut. Und wir müssen nicht am Unrecht irgendwie auf eine fromme Art noch etwas Gutes abgewinnen. Das sehe ich nie in der Bibel. Das Unrecht ist nie gut, aber Gott ist grösser. Gott steht über dem Unrecht. Josef sagt zu seinen Brüdern, ihr zwar hattet Böses gegen mich beabsichtigt, Gott aber hatte beabsichtigt, es zum Guten zu wenden. Er heisst Unrecht nicht gut, aber Gott, der drüber steht, kommt trotzdem zu seinem Ziel. Und auf das darf man vertrauen. Ich möchte dir das zusprechen. Wenn dir Unrecht angetan worden ist, Gott heisst es nicht gut. Punkt. Aber er ist grösser. Er lässt sich davon nicht stoppen. Er ist gross genug, dich trotzdem in deine Berufung hineinzuführen, dich trotzdem an den Platz zu bringen, den er für dich vorgesehen hat, dich trotzdem, trotz dieser Erfahrungen, für das zu brauchen, was er durch dich tun will. Ja, bei denen von uns ist das Leben gezeichnet. Und das Erlittene wird ein Teil von dir bleiben, es gehört zu deiner Biografie. Aber du bist nicht abgeschrieben. Vertraue darauf, dass Gott trotz dem Unrecht zum Ziel kommt. Ich glaube, es ist der Leitgedanke, wo ihn der Josef irgendwie immer wieder zur Ruhe gebracht hat. Gott kommt zum Ziel. Und so können wir zum vierten gehen. Ein vierter Leitgedanke, den wir beim Josef erkennen kann. Trotz dem Unrecht, das ihm angetan worden ist, er hat nicht einfach alles hingeschmissen. So beeindruckend. Als Sklave verkauft. Und er dient dort im Haus von Potiphar mit dem Besten, was er hat. Und Gott kann das segnen. Und jeder von uns würde verstehen, dass er nach dem zweiten Rückschlag dort im Gefängnis einfach gesagt hat, jetzt reicht es. Aber das ist nicht seine Reaktion. Er bleibt bei seiner dienenden Haltung und dient halt jetzt den Mitgefangenen. Tue weiter Gutes und erwarte, dass Gott dir in deinen Umständen Gunst schenkt. Weil das ist ja die Herausforderung. Gott hat die Situation dort mehrere Jahre nicht verändert. Wir wissen nicht genau, wie viele Jahre dass er im Gefängnis war. Ich würde sagen, mindestens 3. Das ist ziemlich klar und es kann aber auch ruhig mehr sein. Im Gefängnis. Und Josef vertraut darauf, dass Gott in seinen Umständen ihm weiter Gunst schenkt. Warum wissen wir das? Wir lesen im 1. Mose 39, Vers 23. Alles, was er tat, ließ der Herr gelingen. Denn der Herr war mit Josef. Alles, was er tat. Er ist dienend geblieben. Er ist aktiv geblieben. Und der Gedanke ist doch so nah. Gott, wenn du mich wieder rausführst, wenn du meinen Ruf wieder herstellst, wenn du mein Recht wieder herstellst, dann wird ich dich. Und Josef wartet nicht ab, sondern in diesen Umständen dient er seinen Mitmenschen. Und ich vermute, dass Josef auch viel Ermutigung und Kraft aus dem herausgezogen hat, wo er gemerkt hat, Gott schenkt mir noch immer seine Gunst. Weil die drängende Frage ist doch da gewesen, Gott, warum hast du das zugelassen? Warum hast du mich verloren? Und Josef wird ruhig, er wird tröstet, er hat keine Erklärung, aber er kann etwas sehen. Gott schenkt mir Gunst. Und ich glaube, es ist die Bereitschaft, wenn es uns gelingt, unser Leben so immer wieder Gott zu weihen, dass wir einen Weg finden im Unrecht, im Bösen. Im Römer 12, Vers 21, im gleichen Zusammenhang, den ich schon zitiert habe, steht am Schluss, lass dich nicht vom Bösen besiegen, sondern besiege das Böse mit Gutem. Das ist genau die Haltung. Vier Leitgedanken. Ich möchte im April hier eine Fortsetzung machen. Es ist ja erst darum gegangen, wie kann ich mein Herz schützen vor Verbitterung. Beim Josef sehen wir noch viel mehr. Er findet sogar einen Weg zum Vergeben. Das wollen wir uns dann nicht lassen gehen. Aber für heute, denke ich, ist das eigentlich genug herausfordernd. Vierlei Gedanken. Und weißt du, Jesus kommt jetzt nicht und sagt, siehst du, vier Sachen, mach die und dann geht es dir gut. Er weiss doch, wie es uns geht. Er weiss, dass bei jedem von diesen vier Punkten wir allein nicht können. Sondern was Jesus macht, ist, dass er kommt, seine Hand dir entgegenstreckt und sagt, nimm meine Hand, ich führe dich auf den Weg zurück. Ich führe dich an den Punkt, wo du kannst loslassen, wo du kannst deinen Selbstschutz auflösen, dass ich reinkommen kann und dass ich dich heilen und gesund machen kann. Ich möchte gerne mit einem Gebet uns einladen. Wie, ja, vielleicht einfach mal den ersten Schritt, den dich hier herausfordert. Den ersten Schritt an der Hand von Jesus zu tun. Das ist ein Lied, das ich abspielen möchte, das einfach die Kraft von Jesus über unserem Leben ausspricht. Und ich möchte dich einladen, lass das zu. Lass das zu, dass die Kraft gross wird, damit wir Mut finden, Schritte zu gehen. Wir beten miteinander. Bete du innerlich für dich. Nimm die Worte und mach sie zu deinen eigenen. Wir brauchen Jesus.
Dieser Name ebnet Berge. Er bahnt Wege durch das Meer. Ich sehe, wie er die Kämpfe auflöst, direkt hier vor mir. Trotz Gefahren, er zwingt Goliath in die Knie. Ich sehe, wie Lob die Fesseln auflöst, direkt an mir. In deinem Namen liegt die Kraft, nur ein Wort zeigt deine Macht, die Mauern sprengt und Wege schafft.
Du immer warst, oh, oh, oh. Dein Geist, der
So ist es. Der Name von Jesus, der hat Kraft. Wir sind nie aufgerufen, einfach uns zusammenzunehmen. Sondern wir sind aufgerufen, uns dem Namen von Jesus anzuvertrauen. Glaubst du, er hat Kraft? Glaubst du, er kann wiederherstellen? Er kann neu machen? Ich möchte gerne eine Zeit öffnen, wo wir einfach mit Jesus zusammen sein dürfen. Du darfst beten. Wo du ihn einladen darfst. Wo du kannst sagen, Jesus, ich brauche deine Kraft. Nimm du mir an die Hand. Und leite du mich Schritt für Schritt. Und wir machen das, indem wir das Abendmahl feiern. Die Jünger waren verunsichert. Sie waren überfordert. Sie hatten Angst. Und vielleicht geht es dir genau so jetzt. Verunsichert, überfordert, Angst. Und in diese Atmosphäre hinein kommt Jesus und dient ihnen auf eine ganz besondere Art und Weise. Er schließt einen Bund mit ihnen. Ein Bund ist ein Zuspruch. Der Zuspruch, nicht du, sondern ich bin Bundespartner und ich tue, was ich dir jetzt verspreche. Und es war nicht nur eine Botschaft, es war auch ein Zeichen, dass Jesus zum Ausdruck bringt, ich sehe, wie ihr herausgefordert seid. Ich sehe, wie ihr überfordert seid. Ich weiß, wie es euch jetzt gerade geht, was euch beschäftigt. Ich diene euch. Und ich lade dich ein, dass wir zulassen, dass Jesus uns jetzt dient. In unserer Überforderung, in unserer Unsicherheit. Wenn du nicht sicher bist, soll ich mich in meinen Verletzungen stellen? Jesus ist hier und weiss, was wir brauchen. Und das Gute ist, wir müssen bei ihm nichts verstecken. Wir merken, dass sie Rachegedanken. Das ist ja das Abendmahl genau das, was uns zuspricht, aber ich vergebe dir. Wenn wir merken, ich habe mich nicht an Gebot gehalten, das ist das Abendmahl genau das, was Jesus zum Ausdruck gebracht hat. Ich gehe ans Kreuz für dich, um dich zu erlösen, um dir zu vergeben. Hebräerbrief steht, wir wollen voll Zuversicht vor den Gott unseres gnädigen Gottes treten, damit er uns sein Erbarmen schenken und seine Gnade erweisen kann. Und wir zur rechten Zeit Hilfe, die Hilfe bekommen, die wir brauchen. Und die Zeit ist jetzt. Lass dich ein, ins Gebet zu gehen, mit Jesus zusammenzuziehen. Und alle, die mir helfen beim Austeilen, können wir doch führen. Ich bete, das Mal einsetzen. Und dich einfach bitten, lass dich von Jesus dienen.